und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom D-Talk. Heute ein toller Gast zugeschaltet, wie immer virtuell, Arthur May. Arthur hat einen unfassbar beeindruckenden Lebenslauf tatsächlich vorzuweisen, hat schon viele Stationen, 7 an der Zahl, spannende Stationen mit Anfang 30 durchlaufen und ist heute CMO und Vorstand bei Ionos, einer Tochter von 1&1. Über die Markenbildung wollen wir nachher auf jeden Fall auch noch sprechen. Lieber Arthur, toll, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst. Vielen Dank.
Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich höre deinen Podcast ja sehr gerne und freue mich umso mehr, heute persönlich dabei zu sein. Vielleicht eine Korrektur, die Ionos ist Tochter von der United Internet.
Ah, okay, alles klar, sehr gut. Und 1&1 ist auch Tochter der United Internet. Habe ich doch direkt wieder was gelernt und die Zuhörer auch. Arthur, erzähl mal kurz, ich habe es angesprochen, 7 beeindruckende Stationen in deinem Lebenslauf, CMO von Ionos jetzt, vorher warst du CMO bei Idealo, einer Axel Springer Beteiligung oder Tochter. Erzähl mal ganz kurz so vielleicht im kurzen Abriss deinen Lebenslauf und dann gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein, wie du von Station zu Station gekommen bist.
Sehr gern. Also bei mir hat es sehr früh angefangen. Ich habe tatsächlich schon im Teenage-Alter angefangen, Webseiten zu bauen und mich mit dem Internet auseinanderzusetzen. Damals eher natürlich als Hobby und auch, weil es mir persönlich einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann kam es von einem zum anderen. Habe angefangen, mich mit Servern auseinanderzusetzen, eine Website gebaut, hatte eine eigene kleine Hosting-Firma und habe diverse Webseiten gebaut, auch während des Abiturs. Und irgendwann kam es dann dazu, dass eine Firma auf mich zukam, die sagte, hey, möchtest du nicht mal bei uns im Online-Marketing arbeiten? Und dann habe ich angefangen, tatsächlich einen ganz kurzen Moment bei der Sub4U zu arbeiten. Das ist eine Firma in Münster, die ein Ferienhausportal hat. Bin dann nach Hannover zu Abacos Internet Marketing, meiner Meinung nach die erste Online-Marketing-Agentur Deutschlands, die sich mehr auf den Bereich SEO spezialisiert hat. Bin danach nach Hamburg zu TRG The Reach Group, damals noch eine Unternehmensberatung spezialisiert auf den Bereich digitales Marketing, Online-Marketing. Bin dort relativ schnell auch Teamleiter geworden, habe dort Team aufgebaut im Bereich Conversion-Optimierung, bin zu Project A und habe dort bei den Startups mit ausgeholfen, die Startups mit aufgebaut, danach zu Idealo und heute, wie du schon sagtest, bei Ionos im Vorstand.
Wahnsinn. Erstens danke, dass du das tatsächlich so kurz zusammenfassen kannst. Das können die wenigsten. Sehr irre, sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn man sich das so anguckt, dann zieht sich natürlich Online-Marketing durch deinen kompletten Lebenslauf. Aber kann man sowas so planen, dass man mit Anfang 30 tatsächlich CMO bei einem Unternehmen wie Ionos wird und damit mit Sicherheit auch ein überdurchschnittliches Gehalt mitnimmt, wenn man sich so anguckt, was andere Menschen in deinem Alter verdienen?
Plan ist, glaube ich, schwierig. Tatsächlich ist das eine zum anderen gekommen und dass ich irgendwann mal in so eine Position kommen war, wahrscheinlich vor ein paar Jahren bei mir klar. Ja? Also es war etwa beabsichtigt, so in diese Rolle zu kommen, in so eine Region zu kommen. Aber es lag auch daran, dass ich aber sehr großes Interesse daran habe, Unternehmen weiterzuentwickeln, Interesse habe, diese wirtschaftlichen Faktoren mir anzuschauen und auch diese kombiniert diese Komponente im Marketing, speziell im digitalen Marketing, hat da viel Erfahrung zu haben oder sagen wir performanceorientiertes Marketing. Ich mache ja auch Offline-Marketing auf TV und das dann auch sehr performancegetrieben. Das hat mich dann dahin gebracht. Das zu planen wird sehr schwierig, ja, in der Tat.
Was war denn so der Karrierekick? Also Project A gilt so wirklich als Kaderschmiede. Wir haben ja auch in dem tollen neuen Heft Strive, wo ich gleich direkt mal Schleichwerbung mache, eine Story über Project A, wo du auch Teil sein wirst. Ist Project A so eine Kaderschmiede tatsächlich? War das der Karriereboost?
Das würde ich tatsächlich nicht sagen, dass es ausschließlich Project A war. Es war von Station zu Station der Fall. Also ich habe mich tatsächlich persönlich noch nie in einem Unternehmen oder bei einem Unternehmen beworben. Das heißt, ich habe nie proaktiv irgendeine Stellenanzeige rausgesucht und eine Firma angeschrieben. Das lag einfach daran, dass diverse Headhunter oder auch Beziehungen auf mich zukamen und mir dann eben diese Jobangebote angeboten haben oder diese Stellen angeboten haben. Von Station zu Station hatte mir dann eben klar die vorige Station geholfen. Ja. Damals, als ich damit angefangen habe, 2008, war es so, dass eben relativ wenig Leute auch im Online-Marketing, Digital-Marketing unterwegs waren. Und dann über Stammtische kam ich dann eben von der einen Firma zur anderen. Ich glaube, damals in Hannover, also eine meiner ersten Stationen, oder die faktisch eigentlich die richtige erste Station, hatte mir natürlich geholfen, auch in diese Unternehmensberatung reinzukommen. Ja. Wir haben da auch sehr große Kunden betreut, wie Stepstone, Bild, FAZ, eine Süddeutsche etc., aber auch eine Otto.de. Ja. Und da hatte mir das geholfen, dass ich natürlich in dieser Agentur vorher drin war, die auch sehr bekannt war. Dann, als ich bei THG war, hatte mir das natürlich sehr geholfen, dass ich bei THG war und die sehr bekannt waren, mit dem Christoph Bursek, der hat es ja gegründet. Thomas Promny war da Mitgesellschafter, Johannes Beuys von Sistrix. Ja. Das hat deutlich geholfen. Und so bin ich dann auch zu dem Florian Heinemann gekommen, zu Project A, wo gemerkt habe, auch wiederum durch Kontakte. Und da hat es mir natürlich sehr geholfen, eben bei dieser Beratung gewesen zu sein, die auch zu dem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, sehr on vogue war. Also sehr, sehr bekannt, auch sehr etabliert in ihrem Bereich. Und als ich dann wiederum bei Project A war, hat es mir natürlich sehr geholfen, dort aktiv zu sein, im Unternehmen, das bis heute natürlich sehr bekannt dafür ist, gerade im Marketing, im Digitalmarketing sehr erfolgreich zu sein, eben zu Idealo zu kommen, ja, das als nächsten Karrieresprung. Also ich würde sagen, jede Company hat geholfen und zu dem Zeitpunkt war es einfach die richtige. Aber klar, bei Project A habe ich eine Menge gelernt über Startups, digitale Unternehmen. Und auch von Florian Heinemann, an den habe ich ja direkt reportet, habe ich eine Menge gelernt über Marketing, vor allem natürlich Online-Marketing.
Was reizt dich denn so am Online-Marketing oder was nervt dich vielleicht sogar auch?
Tatsächlich ist es so, dass Online-Marketing sich sehr stark weiterentwickelt. Also damals war es sehr technisch. Also als ich damit angefangen habe, gab es eigentlich ja fast nur SEO. Es gab dann klar, ein bisschen Affiliate und was war das, 2007, 2008 ist da Google Ads gestartet oder Google, also Google AdWords gestartet. Viel später kamen dann erst auch Facebook Ads etc. Ich habe das von Anfang an beobachtet, mir angeschaut, habe auch alle Kanäle mal operativ gemacht. Ja, das hat, glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger Faktor gewesen für meine Karriere und auch für das Knowledge, was ich jetzt heute habe. Ist es so, dass das Online-Marketing einfach sich sehr stark weiterentwickelt hat. Heute ist es ganz anders als vor 5 Jahren und als davor dann nochmal vor 3 Jahren. Und ich würde auch sagen, dass es heute in 3 Jahren nochmal anders aussieht. Also diese ständige Veränderung, dass es weiterhin auch sehr technisch ist, gerade wenn man sich anschaut, Nutzerprofile zu bauen, die dann ordentlich auszuoptimieren und zu nutzen. Aber auch diesen kreativen Part, ja, Social Media, Influencer zu nutzen oder auch mal drüber nachzudenken, wie kann man einen Podcast sponsern und das tracken und messen, das ist, also das reizt mich einfach sehr. Ja. Und wenn ich auch drüber nachdenke, was in Zukunft da noch kommt, ist das schon sehr spannend. Ja. Wohlgemerkt, ist Online-Marketing allein nicht der Part, mit dem ich mich beschäftige, sondern ich schaue mir natürlich auch die Offline-Marketing-Kanäle an, aber die dann, wie gesagt, sehr performance-getrieben. Stört tut mich eigentlich wenig an dem Thema, außer dass es wahrscheinlich da draußen ziemlich viele Blender gibt, die behaupten, sehr viel Ahnung zu haben, auch diverse Kurse verkaufen oder selber vielleicht ein bisschen auf Social Media aktiv sind und dann gleich sagen, sie können Online-Marketing. Ja, das wird ja häufig dann gern verwechselt. Ich glaube, das ist so der einzige Punkt, dass das erstmal da viele schwarze Schafe hat.
Ja, das ist ein tatsächlich sehr guter Punkt. Du bist jetzt im Vorstand, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, also bei Project A war es wahrscheinlich nicht so, dass du immer der Jüngste warst. Bei Jonas bist du jetzt wahrscheinlich der Jüngste im Vorstand, könnte ich mir vorstellen. Bei Idealo wahrscheinlich auch, warst du es auch. Was sind denn das so, was bedeutet das, wenn man als junger Mensch, also bist du da irgendwann mal auf Barrieren gestoßen oder so? Also ich habe mit 26 gegründet, ich kenne das. auf was für Barrieren bist du gestoßen?
Ja, ich wollte gerade sagen, du müsstest ja selber auch, müsstest es ja selber ja auch sehr gut wissen. Würde mich auch interessieren, wie du es erlebt hast. Also es ist tatsächlich so, dass auch bei THG in Hamburg, als ich die 3 Jahre da war in der Unternehmensberatung, schon sehr jung war. Ich war Anfang 20 und habe Leute eingestellt, die gerade vom Master kamen, die oder auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben und ich war dann deren Teamleiter. Das war schon auch so eine sehr komische Situation, ja, diese Leute dann anzuleiten. Die haben dann auch nochmal doppelt hingeschaut und dann war das auch häufig ein Thema. Ich muss auch sagen, ich persönlich habe daraus auch ein großes Thema gemacht. Also ich habe mein Alter sehr lange immer geheim gehalten. Wohlgemerkt, auch als ich dann bei Idealo angefangen habe, ich habe da 4,5 Jahre gearbeitet, war das eines der größten gehüteten Firmengeheimnisse. Einige Mitarbeiter hatten tatsächlich gefragt dann, wie alt bist du? Und ich habe dann immer zu Anfang, zumindest in den ersten Jahren, immer eine gute Ausrede gefunden, nicht das tatsächlich Alter zu sagen, weil ich immer...
Die da wäre? Was ist so eine Ausrede?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe abgelenkt oder ich weiß gar nicht, was habe ich denn erzählt? Ich glaube, ich habe irgendwas Lustiges eingeworfen. Und dann hat das immer ganz gut geklappt, das Thema zu wechseln.
Okay.
Ja? Tatsächlich, es mich persönlich einfach sehr mitgenommen hat, oder was das also mitgenommen hat, dass es einfach sehr beschäftigt hat und ich da nicht zustand. Ja? Weil ich immer dachte, naja, wenn du so jung bist, dann packen mich die Leute natürlich sehr schnell in eine Schublade und sagen, naja, der hat ja noch nicht so viel Berufserfahrung oder der kann das ja noch nicht so. Und das war eben die Herausforderung, weshalb ich dann auch in diesen leitenden Rollen mich da ein bisschen zurückgehalten habe, was das Alter anging. Einer meiner Vorteile ist wahrscheinlich auch das nicht so junge Auftreten, aber auch meine Größe. Ja, das ist natürlich in der Offline-Welt hat das natürlich seine Vorteile. Nichtsdestotrotz.
Dazu Disclaimer muss man sagen, Arthur ist 1,98 oder so.
Ja. Und in der Tat ist es so, dass das, genau, das hat dann noch ein paar Vorteile, aber ich habe mich da immer sehr zurückgehalten. Das war natürlich ein persönliches Thema. Hat sich natürlich manchmal komisch angefühlt. Man muss aber sagen, ich habe es immer wieder geschafft, durch Kompetenz dann zu überzeugen. Und das würde ich auch jedem da draußen empfehlen, wenn er mal sehr jung in eine Rolle geriet, in der er sich vielleicht noch fast unwohl fühlt oder sagt, das ist unterdurchschnittlich jung, ja, oder dann in dem Fall überdurchschnittlich jung, dass er dann natürlich schaut, immer durch Kompetenz zu überzeugen und sich weniger dann auch da pikiert fühlt. Ja. Ich hatte mal letztens mit einer Vorständin gesprochen, einer Frau, die auch schon seit vielen Jahren im Vorstand ist und auch schon für sehr große Unternehmen im Vorstand gearbeitet hat, und dann hat man uns mal darüber unterhalten und sie sagte, ich sagte zu ihr, naja, als Frau hat man es ja auch manchmal ein bisschen schwieriger, ist ja auch häufig eine Männerwelt. Und sie sagte, nee, ich glaube, du hast es viel schwieriger. Ja? Und in dem jungen Alter, in den jungen Jahren, auch damals, ja, du wirst es schwieriger gehabt haben, dich dazu etablieren und sich zu beweisen. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also wenn man mit 26 gründet und dann auch als Frau, landet man gleich in 2 Schubladen. Genau. Von daher ist das mit Sicherheit nicht ganz easy. Da sind wir aber beim guten Thema. Du hast es jetzt selber angesprochen. Du hast ganz früh Teamleitungserfahrungen sammeln dürfen, hast es jetzt seit Jahren tatsächlich. Was macht dich denn als Leader aus und wie bestückst du deine Teams in Anführungszeichen?
Also was mich persönlich ausmacht, ist, dass ich tief auch in die Themen reingehe. Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Themen zu verstehen und zu durchdringen, die man verantwortet. Ja, das klingt jetzt sehr allgemein, klingt jetzt auch sehr salopp, aber man glaubt gar nicht, wie wertvoll das ist, eben auch mit den Entwicklern mitsprechen zu können, wenn man eben Themen umgesetzt bekommen haben möchte auf der Webseite oder wie auch immer, wenn die sagen, hey, das dauert x Monate oder x Tage, ja, dann eben zu verstehen, was passiert dahinter. Und aber mit denen auch da grob mitsprechen zu können. Natürlich muss man es nicht besser können und man darf es nicht verwechseln mit Micromanagement, dass man dort da zu tief reingeht und denen ganz genau vorgibt, was sie zu tun haben. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor und daran halte ich mich auch. Und das ist natürlich unfassbar anstrengend, in allen Themen tief drin zu sein, gerade wenn man auch neue Themen hat und Themen, die sich auch viel verändern. Ja. Aber das macht sehr viel aus und das macht mir aber auch sehr viel Spaß. Ich versuche mir da auch dann die Finger, die Hände auch mal schmutzig zu machen und dann tiefer reinzugehen. Wenn es jetzt Themen sind rund um, weiß ich nicht, auch neuere Themen, Machine Learning oder nennt es AI oder was auch immer, mir dann auch mal Bücher zu schnappen, Hörbücher tiefer reinzugehen oder auch Online-Kurse zu machen, um das dann zu verstehen, um dann zumindest die Basics mal selber ausprobiert zu haben. Zu dem Team selber ist mir sehr wichtig, dass das Team sehr ausgeglichen ist. Mir ist vor allem sehr wichtig, dass ich Leute unter mir habe, die besser sind als ich. Also ich fühle mich, das glaubt man, also klingt zwar auch mal sehr komisch, hat mir aber enorm geholfen, immer Leute zu haben, die besser sind als ich in ihrem Bereich und wo ich Sorge habe, dass die irgendwann mal vielleicht sogar meinen Bereich einnehmen, dass die eigentlich auch meinen Job einnehmen könnten.
Ja. Ist das eine Sorge, mit der du schon einstellst? Oder ist es ein Ziel oder wie beschreibt man das, weil du sagst Sorge?
Ja, in der Tat. Also es ist so, dass ich mir häufig darüber nachdenke, könnte diese Person irgendwann mal auch meine Rolle einnehmen? Ja. Also ist sie ehrgeizig genug? Es gibt natürlich gewisse Rollen und auch gewisse Positionen, wo das nicht unbedingt notwendig sein muss und wo man auch erkennt, dass diese Person einfach nicht dieses Spektrum, diese Breite an Themen abdecken möchte. Ja. Aber mir ist genau, also je nach Position achte ich da schon drauf und versuche auch zu schauen, dass diese Person besser sein könnte als ich. Aber auch vielleicht irgendwann meine Position einnehmen könnte, wenn sie wollte. Ja. Aber inhaltlich sollte sie definitiv, also in dem Thema, das sie verantwortet, besser sein als ich und tiefer drin sein. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Auch wenn ich manchmal, wie gesagt, auch gerne in die Themen reingehe und dann auch mal challenge, ist es mir wichtig, dass sie fachlich da mir überlegen ist und ich von der Person auch noch lernen kann. Das ist manchmal gar nicht so einfach, auch wenn es blöd klingt. Ja.
Auch das, wenn man dich ein bisschen kennt, klingt das nicht so blöd.
Und die andere Thematik ist, dass ich schaue, dass das Team ausgeglichen ist, dass das Team divers bestückt ist, auch man nicht nur Männer im Team hat, auch mal Frauen im Team hat. Ja. Auch in Führungsrollen ist das sehr wichtig aus meiner Sicht. Und schaut, dass du da unterschiedliche Komponenten drin hast. Früher war es übrigens so, dass ich immer dachte, weil ich so technisch bin und weil ich mich auch für diese Themen so interessiere, dass ich immer wieder Leute einstellen müsste und auch alle Leute unter mir sehr technisch sein müssten. Das habe ich viele Jahre gedacht. Das hat auch, glaube ich, die ein oder andere Schweißperle gekostet, ja. Bis ich dann irgendwann begriffen habe, dass es nicht der Fall sein muss. Also nicht jeder muss auch mal so ein Kreativer im Marketing, ja, der muss dann nicht unbedingt technisch sein. Früher war es halt tatsächlich so, dass ich immer gedacht habe, hey, egal wie ich Job du machst, also früher oder später ist alles Technik, es wird alles automatisiert, du musst es musst die technische Komponente abdecken können. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dann begriffen habe, okay, nicht jeder muss es haben, aber bei vielen Leuten hilft es zumindest in vielen Jobs, in vielen Bereichen.
Du hast einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich das Thema Micromanagement. Das wird ja vielen Inhabern, vielen Gründern, vielen Führungskräften auch aus der Digitalwelt vorgeworfen. Wann ist es denn noch hands-on und wann ist es Micromanagement?
Ich glaube, es ist dann Micromanagement, wenn du die Lernkurve nicht bei dir hast, sondern also oder nee, wenn die Lernkurve bei dir ist, dann ist es Micromanagement.
Ah, gute Definition.
Sobald der Mitarbeiter Themen umsetzt und dann mit dem Resultat klar zu dir kommt oder weil du es auch gefordert hast und dann eben diese Themen so aufbereitet, dass du dann entscheidest und diese Themen dann auch wieder zurückgibst, ja, dann ist ja meistens die Lernkurve bei dir. Und es ist super, super wichtig, dass die bei dem Mitarbeiter ist. Meine Art ist da eigentlich eher die, dass ich reingehe, den Mitarbeitern sehr viel Vertrauen gebe und schaue, dass die Lernkurve bei denen ist. Ja? Nicht nur bei meinen Führungskräften, auch den Mitarbeitern, also auch dem regulären Mitarbeiter, also bei Nicht-Führungskräften. Aber auch mal reingehe und dann challenge und sage, naja, guck mal hier, da hat sich doch in den letzten Monaten XY geändert. Habt ihr euch das schon angeschaut? Wieso machen wir denn Thema XYZ so? Und versuche sie dann auch zu challengen, sodass sie erkennen, dass ich sie sehe oder ihre Themen sehe, auch da tief genug drin bin, aber auch da einen Blick drauf habe. Ja. Aber wichtig ist, wie gesagt, die Lernkurve sollte beim Mitarbeiter sein.
Woran erkennst du denn gute Mitarbeiter? Also wenn wir uns jetzt mal so einen Recruiting-Prozess vorstellen, gibt es so bestimmte Fragen, die du immer stellst. Woran machst du fest, dass da jemand sitzt, der gegebenenfalls irgendwann mal besser sein könnte als du in einem bestimmten Bereich?
Klar, ich stelle immer die Frage, wie viele Smarties passen in Smart? Wer das richtig beantworten kann, der hat es dann geschafft. Ja.
Ja, okay. Also du stellst nie Mitarbeiter ein.
Ganz genau, die Mitarbeiter, die Antwort darauf liefern können. Ne? Wobei tatsächlich, es gab so ein, zwei Brain-Teaser-Fragen, die ich tatsächlich in der Vergangenheit mochte.
Wie zum Beispiel?
Du hast 9 Kugeln und eine Waage und du möchtest in möglichst wenigen Wiegevorgängen herausfinden, welche davon die schwerste ist. Also alle sind gleich schwer, es gibt aber eine, die schwerer. Jetzt können wir ja den Zuhörern mal überlassen, dass sie selber mal drüber nachdenken, ohne zu googeln im besten Fall. Ja.
Ja, sehr gut, ja.
Kleiner Hinweis, es geht mit 2 Wiegevorgängen, nicht mit 3. Ja. Genau, aber interessant ist dann, wenn du solche Brain-Teaser-Fragen natürlich stellst, wie reagieren die Mitarbeiter darauf, oder die Potenzial, also die Bewerber, wie gehen die damit um? tun dies ab, denken darüber nach. Also der Prozess ist eigentlich ganz spannend. Die Antwort ist weniger spannend, sondern eigentlich der Prozess, wie sie die Antworten erarbeiten. Es ist aber weniger dafür da, sie einfach nur zu verärgern oder ihnen irgendwelche sinnlosen Fragen zu stellen, natürlich. Ne? Ich achte sehr darauf, weil bei Bewerbungsgesprächen, dass die Mitarbeiter Drive haben. Mir ist aufgefallen, dass über die vielen Jahre, es gibt natürlich viele Leute da draußen, die sehr viel fachliche Erfahrung haben und auch sehr tief in Themen drin sind oder auch viele Jahre Berufserfahrung haben und damit glänzen. Mir persönlich ist aber häufig Drive, Motivation und Lernwille am wichtigsten. Und wenn die Mitarbeiter das rüberbringen, dann bin ich eigentlich ziemlich happy, dann sind sie schon mal einen Schritt weiter bei mir.
Cool. Bei Idealo hast du dir auch ein echt super Team zusammengestellt und ihr habt es geschafft, innerhalb von 3 Jahren das Idealo tatsächlich unter die Top 4 der E-Commerce-Portale gelangt. Wie habt ihr das geschafft? Also das war ja wahrscheinlich nicht nur aus Marketing getrieben, aber wenn man nichts abverkauft, kann man nicht groß werden. Von daher war das Marketing-Team und damit unter deiner Funktion wahrscheinlich entscheidend dazu. Wie habt ihr das geschafft, dass Idealo so gut platziert wurde?
Als ich angefangen habe, 2015, war es so, dass das Team im Marketing, also es gab eigentlich gar kein Marketing-Team, es gab so ein kleines SEO-Team, es gab ein kleines SEA-Team, es waren ein paar Leute und sonst gab es keine Marketing-Aktivitäten und das war eine optimale Basis für mich, weil ich genau vorher bei Project A gelernt habe und häufig miterlebt habe oder also selber verantwortet habe, dort Teams aufzubauen in den Startups. Das war eigentlich eine perfekte Vorlage. Und habe dann die bestehenden Kanäle weiter ausgebaut und habe dort weitere Kanäle aufgebaut. Und für so ein Unternehmen, was dann sehr exzellent ist in einer Kategorie, also in einem Marketingkanal, ist es zwar, es kann natürlich dann noch weiter wachsen, es hat natürlich auch sehr viele Vorteile, wenn man sehr gut ist in einer Kategorie, aber es hilft auch nochmal, wenn Kunden und Interessenten und Leute da draußen diese Marke über weitere Kanäle sehen, ja, also über Affiliate, über TV, und das auch, wie gesagt, sehr performancegetrieben, aber auch Display und CRM, also über E-Mail-Marketing.
Wie misst man denn Brand?
Florian Heinemann aus von Project A hatte mal eine ganz interessante Aussage getätigt, der sagte, Brand-Marketing ist am Ende des Tages nur zeitversetztes Performance-Marketing. Am Ende des Tages ist es ja so, dass du Brand-Marketing nicht tust, weil du einfach nur denkst, dass es geil ist, sondern weil du ja auch glaubst, dass es eben langfristig mehr Umsatz bringt. Nur zeitversetzt und man kann es nicht messen. Und was ich häufig merke, ist, dass Personen, dass Leute da dann auch einfach aufhören und sagen, hey, Brand-Marketing, oder das hat was mit Brand zu tun, ja, gerade im Marketing hast du das ganz häufig, dass Leute sagen, das hat was mit Brand zu tun, da müssen wir rein investieren, das können wir nicht messen, das macht aber total Sinn, ja, und das ist super günstig, weil wir kriegen da Millionen von Reichweite, Millionen von Leuten, die sehen uns, ja, und dann das funktioniert schon. Und dieses blinde Investieren, das ist das, was ich nicht akzeptiere, was nicht in Ordnung ist, was ich nicht möchte. In der Regel, also es ist sehr abhängig vom Kanal und von der Aktivität, aber am Ende des Tages kannst du es natürlich zeitversetzt merken und du hast meistens noch Indikatoren, die es vorgibt. Ein gutes Beispiel ist TV, das ist ja auch kein Geheimnis, da gibt es auch eine Menge Firmen zu. Die schauen sich nicht nur, wenn du in TV rein bist, jetzt hättest du früher gesagt, das wird schon was bringen, ja, Markenbekanntheit steigt, dein Brand-Traffic steigt langfristig. Aber wenn du so einen TV-Spot ausstrahlst, bekommst du auch eine Direct-Response. Du bekommst auch Nutzer, die direkt beim linearen TV, also TV, direkt auf deine Seite gehen. Die Direct-User, die werden nicht die Kampagne finanzieren, die werden nicht genügend Umsatz bringen. Also zumindest kenne ich kein Geschäftsmodell, bei dem es so funktioniert. Aber es ist ein guter Indikator. Und wenn du dir dann noch weitere Indikatoren anschaut, wenn man erfolgreich TV macht oder gutes TV macht, dass es sich in anderen Kanälen widerspiegelt, wie eine bessere Klickrate im Online-Marketing, im SEO, SEA, Display etc. Und diese Effekte dann zurückrechnet, also in Umsatz, kann man eine wirtschaftliche Betrachtung haben für, oder hat man eine wirtschaftliche Betrachtung für einen Brandkanal wie TV. Ja. Und am Ende des Tages kann man darauf basierend natürlich ein Return on Investment berechnen.
Ich interessiere mich ja jetzt seit ein paar Monaten ganz gravierend für Print aufgrund dieser neuen Aufgabe. Ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass Marketing-Leuten extrem wichtig ist, wie groß die Auflage ist. Nicht wie groß der wirkliche Abverkauf ist, sondern wie groß die Auflage ist. Das ist für mich immer so ein bisschen vergleichbar mit wie groß ist der Umsatz versus wie groß ist das EBIT, weil am Ende willst du ja irgendwie das, was übrig bleibt und nicht nur den Umsatz pimpen. Warum ist die Auf- oder ist dir auch die Auflage wichtiger als die tatsächlich abverkauften Exemplare? Und wenn ja, warum?
man muss sagen, dass das Marketing heutzutage immer noch sehr oldschool getrieben ist. Du wirst im Marketing immer noch viele Leute finden, die dir und auch Agenturen finden, die einem nur Marketingaktivitäten auf Basis von Reichweite verkaufen. Die werden nicht hingehen und sagen, das könnte so und so viel Umsatz bringen, weil sie sich das gar nicht zutrauen oder weil sie diese Berechnung gar nicht gemacht haben oder weil es auch einfach zu aufwendig ist oder sie vielleicht auch nicht an die Daten des Unternehmens rankommen. Und dann ist es natürlich immer hilfreicher, desto mehr, desto besser. Das ist ja auch bei Influencer-Marketing oder anderen Kanälen immer der Fall. Ne? Wenn ich das auch höre, wenn ich mich mit anderen Marketers austausche und die sagen, hey, wir haben hier einen Influencer, der hat 3 Millionen Follower und da x Millionen Leute, die sich deine Videos anschauen, der kostet nur so viel. Aber natürlich hast du da vollkommen recht, ist die Qualität gar nicht mit berücksichtigt. Und das ist ja in dem Fall bei deiner Printauflage der Fall. Die Reichweite ist gar nicht so wichtig, aber wenn du ein paar hundert, ein paar tausend ziemlich lukrative Kunden und Leute da targetest, ja, wenn angenommen, du würdest eine Menge CTOs oder eine Menge CEOs targeten, ja, ist diese Reichweite ja ein Vielfaches mehr wert, ja. Und gute Marketeers, gute Advertiser erkennen das natürlich. Ja. Die erkennen, dass die Zielgruppe, die du erreichst, einfach ein Vielfaches Mehrwert ist und schlagen das dann auch auf die vielleicht nicht so hohe Reichweite drauf und nutzen das sogar. Das ist ja auch das Interessante. Das ist ja meistens auch der Sweet Spot. Ja. Viele Advertiser gehen eben auf reichweitenstarke Portale oder Magazine oder wie auch immer und nehmen die mit der allermeisten Reichweite, aber schauen sich die kleineren nicht an, weil sie sagen, da lohnt sich ja nicht. Aber gerade da könnte sich ja eben der Sweet Spot verstecken. Dort könnte es ja sein, dass man deutlich günstiger die bessere Zielgruppe erreicht.
Sehr gut, es geht runter wie Öl. Vielen Dank.
Ja. Du bräuchtest die richtigen Advertiser, die richtigen Unternehmen.
Ja, das ist gut. Also wir reden danach dann einfach nochmal über die Werbekampagne von Ionos in Strive. Aber damit langweilen wir jetzt nicht die Hörer. Arthur, wir müssen natürlich jetzt auch noch über Ionos sprechen, wo du jetzt hin bist. Das war eigentlich ein großer Weltenwechsel in Anführungszeichen, weil du vom B2C ins B2B-Geschäft gewechselt bist. Mhm. Was ist das was hat das mit dir und mit Marketing gemacht?
was hat das mit mir gemacht? Mit mir hat das eigentlich relativ wenig gemacht. Weil es wieder ein neues Umfeld war, dass ich mich schnell eingelebt habe. Ich habe im März begonnen. Es war jetzt nicht die Corona-bedingt jetzt nicht die einfachste Zeit, würde ich sagen. Habe aber mich schnell in die Themen eingefunden, schnell die Potenziale erkannt, konnte jetzt auch dann nach einer gewissen Zeit natürlich dann eine Vision entwickeln und ein Gefühl dafür entwickeln, wo das meiste Potenzial ist und wo wir auch langfristig hin sollten. Ja, so viel zu meiner Person. Zum Unternehmen selbst. Es ist natürlich ein anderes Umfeld, es ist deutlich größer. Wir haben mit Ionos in Summe fast 3000 FTEs, die wir verantworten, über diese Gruppe, also über die Ionos-Gruppe. Eine Menge Tochterfirmen. Ja. Die Ionos ist nicht nur die Ionos selber, sondern wir haben den Marktführer in Polen, Spanien, UK etc. in unserer Gruppe. Und sind selber in sehr, sehr vielen Ländern aktiv. Ja. Das ist super spannend und ist auch nochmal herausfordernder, macht aber auch umso mehr Spaß.
Du hast gerade selber gesagt, dass du in einer ganz schwierigen Zeit gestartet bist, also gerade was so Onboarding angeht, die Menschen kennenzulernen und so weiter, weil da schon der erste Lockdown da war im März oder zumindest Corona schon wütete. Das ist wahrscheinlich eine ganz wertvolle Erfahrung, das selber zu erfahren, weil du wahrscheinlich jetzt ja auch in den letzten 6 Monaten den einen oder anderen auch in dein Team neu geholt hast. Was hast du denn da mitgenommen? Was funktioniert nicht im Onboarding und wie sollte man Onboarding umstellen in solchen Zeiten?
Was im Onboarding sehr wichtig ist, dass natürlich ein sehr enger Austausch da ist. Du hast ja eben nicht den Fall, dass der neue Mitarbeiter durch die Teeküche läuft oder zur Kaffeemaschine und dann nochmal irgendwie den einen oder anderen Kollegen kennenlernt, der zufälligerweise auch gerade einen Kaffee holt oder dort dann irgendwie sein Brötchen isst oder wie auch immer. Diese Situation hast du nicht. Und auch in Meetings kann der ein oder andere mal schneller untergehen. Weil du ja natürlich die Form der Meetings, gerade größere Meetings, wenn da so mal 10 Leute teilnehmen, ist einfach ein bisschen anders über so einen Videocall. Umso wichtiger ist, dass man das strukturiert durchgeht, also dass man schaut, strukturiert, dass der Mitarbeiter möglichst viele Leute kennenlernt, dann kennenlernen hat und wenn es auch nur 20, 30-minütige Calls sind, dann möglichst viele Leute aus der eigenen Abteilung, aber auch aus anderen Abteilungen kennenlernt und auch schaut, wo es eine Überschneidung gibt. Ja. Das fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an, wenn man dann auf einmal irgendwo anfängt und dann erstmal 30 Calls hat oder 20 Calls hat, weil man erstmal eine Menge Leute kennenlernt. Aber es hilft dann natürlich auch enorm. Ja. Und wichtig ist natürlich auch, dass man diesen Calls ja nicht nur über das Wetter spricht, sondern auch schaut, was macht die andere Person. Also möglichst gute Intro zu den anderen Mitarbeitern. Und was ich auch bei mir dann mache, ist dann eben eine häufiger ein Showfix, also morgens, alle 2 Tage mal morgens kurzen Call oder abends nach der Arbeit, ganz kurzen Call, um zu schauen, wie hat die Person sich eingefunden, welche neuen Themen hat sie, ja, dass man eben auf einem schnellen Weg Themen geklärt bekommt.
Ist das Onboarding schneller oder langsamer geworden?
Ich glaube, es ist tatsächlich sogar schneller geworden, aber ich würde sagen, es ist fehleranfälliger geworden, weil eben nicht der Mitarbeiter alle anderen Themen mitbekommt oder weniger Themen mitbekommt. Ja. Aber es ist strukturierter geworden dadurch, weil man sich auch mehr Gedanken dazu macht. Ich hatte häufig früher in anderen Companies Mitarbeiter eingestellt und gesagt, ja, komm erst mal rein, richte erst mal den PC ein, ich nehme dich mal irgendwie zu 5 Meetings mit oder die nächsten 2-3 Wochen zu den Meetings mit und dann schaust du dir das mal in Ruhe an und dann bauen wir mal einen Plan. Und jetzt ist es deutlich strukturierter geworden, was aber mehr Effizienz reinbringt.
Cool. Wie hat sich die Pandemie denn sonst auf euer Geschäftsmodell ausgewirkt? Also wahrscheinlich eher positiv, würde ich jetzt von außen vermuten, aber was hat das für euch bedeutet und auch für deine Abteilung?
Ja, sehr. Da müsste man vielleicht ganz kurz dazu sagen, was ihr noch macht.
Wenn jetzt gesagt, wer es nicht kennen sollte, genau, ja, stimmt, absolut richtig.
Ja, genau, also wir haben ja schon gesagt, wie viele Mitarbeiter wir haben und welche Marktführer oder welche Tochterunternehmen wir haben. Wir selber sind ein Hoster. Wir sind der größte Hoster aus Europa oder genau aus Europa. Sind wohlgemerkt aber auch in den USA aktiv. Und verkaufen von Domain bis hin zur Website, Homepage-Baukasten, Online-Shop, Online-Marketing-Tools bis hin zum Server, aber auch zu Cloud. Eben fast alles im Hosting. Also wir sind relativ breit aufgestellt. Das findet man so auch kaum ein zweites Mal an dem Markt. Und zu Corona-Zeiten oder jetzt zu Pandemie-Zeiten haben wir natürlich gesehen, dass gerade eine unserer größten Zielgruppen, der SMB, auch Kleinpilote, Kleinunternehmen, digitaler geworden sind. Ja? Also auch der Bäcker von nebenan, der Ingenieur von nebenan, der noch keine Webseite hat, hat jetzt angefangen, eben eine Webseite zu erstellen und digital präsent zu sein oder auch seine Dienstleistung online anzubieten. Und genau das hat sich dann bei uns wieder gespiegelt. Wir haben dann eine deutlich erhöhte Nachfrage gesehen. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Schaut man sich die Daten, den Aktienkurs von einem Wix an aus den USA, einen Homepage-Baukasten, einem Shopify, einen Online-Shop einen Baukasten für Online-Shops, dann sieht man, dass die Nachfrage da deutlich gestiegen ist. Ja, und auch die Umsatzzahlen deutlich gestiegen sind. Gerade die Lockdowns führen natürlich zu immer mehr Digitalisierung und da bieten wir aus unserer Sicht natürlich die besten Tools, ne, die besten Möglichkeiten, weil wir auch so breit aufgestellt sind, eben von Website bis hin zum Online-Marketing.
Cool. Ihr sitzt ja auch in Montabaur oder wo sitzt ihr? In Karlsruhe? Oder erzähl mal ganz kurz.
Ja.
Auf jeden Fall nicht so zentral.
wir haben eine Menge Standorte. Die meisten Mitarbeiter sitzen bei uns in Karlsruhe und wir haben auch ein Office hier in Berlin. Hier sitzen vor allem die Cloud-Kollegen und unser Firmensitz ist zwar in Montabaur, wo auch hier die United Internet ist, dort sitzt aber nur ein kleiner Bruchteil unserer Mitarbeiter.
Ist Standort immer noch so relevant zum Hiring? Also klingt jetzt blöd, wenn ich die Frage stelle, aber wir kriegen das ja von verschiedensten Firmen immer mit und bei der einen Firma klappt es mal besser, mal schlechter, auch je nach Bekanntheitsgrad und Branding. Wie ist es bei euch?
Ja, definitiv, ja. Wir beide waren ja auch schon mal vor ein paar Jahren im Gespräch und da gab es ja auch schon noch die eine oder andere Firma, die nicht eine ganz, ganz gute Location hatte. Nein, der Standort ist natürlich schon sehr wichtig. Das ist auch der Grund, warum wir unter anderem auch in Berlin sind und nicht nur in Karlsruhe. Also jede Stadt hat so seine Vor- und Nachteile. Hamburg ist natürlich auch eine sehr schöne Stadt. Ich habe ja auch 3 Jahre lang dort gewohnt, habe auch sehr viele Freunde dort. Wohlgemerkt, weil du ja aus Hamburg kommst. Und bin der festen Überzeugung, dass es auch Sinn macht, in verschiedenen Städten zu sein. Jetzt muss man natürlich auch sagen, also jetzt gerade während des Lockdowns oder des zweiten Soft-Lockdowns ist es natürlich weniger relevant. In den letzten Jahren war es aber schon ein Thema. Gerade im Online-Marketing, im digitalen Marketing, auch schnell wachsende Unternehmen, hast du natürlich auch unter anderem zum Beispiel in Berlin einfach viel mehr Leute, ja, hast aber auch weniger Loyalität, würde ich sagen. Also mehr Fluktuationen. Der Mitarbeiter in Berlin ist im Durchschnitt so meine Wahrnehmung, jetzt nicht nur bei Jonas, sondern in anderen Unternehmen, ist mir das aufgefallen, nicht ganz so lange da. Es hängt natürlich auch sehr stark am Unternehmen und da gibt es natürlich diverse Gründe für. Aber in der Tat ist es so, dass Standort viel ausmacht, weil du einfach viele verschiedene Personen bekommst. In Karlsruhe hast du das KIT, ja, Technische Universität. In München gibt es auch eine Menge eine tolle Technische Universität. Aber in Berlin hast du natürlich auch die digitale Szene, die Startup-Szene mit einer Menge Personen und auch einen großen Pool an Personen, auf den du zugreifen kannst. Aber auch Städte wie Hamburg haben natürlich seine Vor- und Nachteile.
Nee, jetzt habe ich ja vorhin schon am Anfang fälschlicherweise gesagt, Jonas ist eine Tochter der 1&1 und du sagst zu Recht, es ist eine Tochter der United Internet. Ihr tretet ja immer noch auf als Jonas bei 1&1. Wie kriegt man denn so ein Relaunch oder so ein eigenes Branding überhaupt? Jonas ist eine neue Marke. Wie kriegt man das hin, dass das irgendwann in den Köpfen richtig verankert ist?
Eine gute Frage. Wir waren damals das 1&1. Wir waren damals 1&1 Hosting, also der Hosting-Part. Also 1&1 war damals eben der Part für alle Bereiche, also von Telco bis eben zu Hosting. Jetzt ist 1&1, der fokussiert sich, die klassische Marke fokussiert sich auf den Telco-Bereich, Mobilfunk und DSL. Und wir konzentrieren uns eben auf den Hosting-Bereich. Wir waren vor 1&1 Hosting, beziehungsweise der Hosting-Part von 1&1, wurden dann zur Marke 1&1 Ionos, sind dann zu Ionos by 1&1 und werden dann in absehbarer Zukunft nur noch die Ionos sein. So ein Relaunch ist natürlich, oder so ein Rebranding ist natürlich, ist ein Thema, es ist gar nicht so easy. Die Herausforderung, die du hast, du kommst natürlich von einer sehr hohen Markenbekanntheit auf eine total neue Marke, ja, und fällst da erstmal natürlich runter, ja, und dann denkst du natürlich, hey, wir müssen jetzt sehr, sehr, sehr viel Geld da rein investieren, diese Marke wieder aufzubauen, aber viel wichtiger ist, dass deine Zielgruppe, und die ist ja bei uns nicht eben die gesamte Bevölkerung, sondern dass deine Zielgruppe dich kennt, ja, und genau daran arbeiten wir auch sehr stark und klar, musst du da auch Geld rein investieren, musst es ordentlich messen, musst schauen, dass du es möglichst effizient, effektiv machst. Es ist natürlich ein Nachteil, wenn du eine sehr bekannte Marke hast, aber es ist auch mal wieder vorteilhaft, weil du die Marke neu aufladen kannst. Es ist nämlich ein Neuanfang. Der riesengroße Vorteil ist, dass man natürlich unter einer spezialisierten Marke mehr Kompetenz in einem Bereich zuordnet, ja, als wenn du eine allgemeine Marke hast.
Cool. 3 schnelle Fragen zum Abschluss noch, die eine Entweder-Oder-Antwort erfordert. OMR oder die Mexco?
OMR.
Sehr gut. Als Hamburgerin kann ich das nur hochhalten. Datenschutz oder Datennutz?
Datennutz.
Und die Frage klingt komisch. Ich bin gespannt auf deine Antwort, aber Marketing oder Sales?
Sales.
Oh, die Antwort hätte ich nicht erwartet. Da muss ich noch fragen, warum?
weil ich tatsächlich festgestellt habe, auch in den letzten Jahren, desto mehr ich mit Marketing Leuten zu tun habe, dass sie Marketing unter ganz klassischem Marketing sehen. Also Marketing, das ist halt einfach nur, ich mache mal irgendwie die Website schön und ich mache mal irgendwie die Sachen schön. Ja? Aber am Ende des Tages häufig gar nicht den Sales-Gedanken im Grund haben. Also eben den Return Invest, den Abverkauf oder auch den Mehrwert dahinter sich nicht genau betrachten. Und es ist enorm wichtig zu sehen, was das natürlich bringt, was du da im Marketing machst. Es ist eine Betrachtungsweise, aber in der Tat ist es wichtiger, dass dein Marketing einfach sehr effizient ist.
Cool. Arthur, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin total gespannt, was du mit IONOS da in den nächsten 3, 4 Jahren, die du da ja bestimmt noch werkeln wirst, noch vorhast und wo du sie hinbringen wirst. Erstmal, ja, man muss sagen, bleib gesund und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir und du bleib auch gesund.